We do not have all the answers yet. Today is the start of a journey. But this is Europe's man on the moon moment. The European Green Deal is very ambitious, but it will also be very careful in assessing the impact and every single step we're taking.
Taxiert, der DHPG-Podcast für Steuern und Recht.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres DHPG-Podcast Taxiert. In der vierten Folge möchten wir uns heute beschäftigen mit dem Thema der Nachhaltigkeitsberichterstattung. Mein Name ist Benno Lange und ich freue mich, dass ich auch heute nicht alleine bin, sondern einen geschätzten Kollegen an meiner Seite habe.
Ja, hallo Benno. Mein Name ist Andreas Rode. Ich bin sehr gespannt auf dieses Thema, was augenscheinlich von einem besonderen Kontrast lebt. Nämlich einerseits Jahresabschluss und Berichterstattung, was irgendwie für die meisten von uns wahrscheinlich den Anschein von Trockenheit impliziert und auf der anderen Seite Nachhaltigkeit, also nicht weniger als die Rettung unserer Welt. Und ich bin sehr gespannt auf die Auflösung dieses Kontrastes.
Ja, tatsächlich, Andreas, um nicht weniger als die Rettung der Welt geht es. Wir haben einleitend die Präsidentin der EU-Kommission, Frau von der Leyen, gehört mit ihrer Ankündigung des sogenannten European Green Deal. Und ich denke, das Ziel dieses European Green Deal könnte ehrgeiziger kaum sein. Es geht darum, Europa zum ersten klimaneutralen Kontinent zu transformieren. Und ganz konkret geht es darum, innerhalb der EU bis zum Jahr 2050 die CO2-Neutralität zu erreichen. Das heißt, die Nettoemissionen von Treibhausgasen bis auf null zu reduzieren.
Ja, Bestandteil dieses sehr ehrgeizigen Projektes ist natürlich nicht nur die Notwendigkeit, dass wir alle unser Mindset ändern, sondern auch, dass die Industrie eine beispiellose Transformation durchleben soll und wird. Von den Unternehmen wird verlangt, dass sie in Zukunft nachhaltiger wirtschaften und sie sollen das eben auch transparent dartun und Rechenschaft ablegen. Sie müssen also dartun, ob und inwieweit ihre wirtschaftlichen Aktivitäten bereits nachhaltig sind.
Ja, und da sind wir genau, Andreas, bei dem Spannungsfeld, das du eingangs aufgemacht hast, nämlich einerseits der klassischen Rechnungslegung, wie wir sie heute kennen, bestehend aus Jahresabschluss, aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang- und Lagebericht und auf der anderen Seite den nicht finanziellen Aspekten, die bislang in dieser Unternehmensberichterstattung, in der Rechnungslegung zu kurz kommen. Und genau darum soll es heute gehen, um die Aspekte, die nicht finanziellen Aspekte, die zukünftig zu der klassischen finanziellen Berichterstattung hinzutreten sollen. Es geht also um die Nachhaltigkeitsberichterstattung der Unternehmen und wir wollen beleuchten, was auf die Unternehmen konkret zukommt, wer betroffen ist und wie sich die betroffenen Unternehmen darauf vorbereiten können und vorbereiten sollten. Auch hierzu wollen wir die ein oder andere Empfehlung, den ein oder anderen Hinweis mit an die Hand geben.
Ja, und da weder Benno noch ich wirklich Experten auf diesem Gebiet sind, haben wir uns eingeladen heute Thomas Bernhard. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung, Andreas und Benno.
Ja, Thomas, du bist Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, schon seit einigen Jahren bei der DHPG, seit 2020 Partner. Und einer deiner Hauptthemenschwerpunkte ist eben das Thema Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeitsberichterstattung und die Einbettung in die Jahresabschlusserstellung und Prüfung.
Ja, und Thomas, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, dann glaube ich, gab es in den letzten Monaten vieles, was man lesen konnte und wahrscheinlich auch lesen musste, um Experte auf dem Gebiet zu werden und zu bleiben. Und wir haben eine Vielzahl von Veröffentlichungen, von Entwürfen zu diversen Richtlinien und Standards gesehen. Und wir fänden es ganz schön, zum Warmwerden und zum Reinkommen in das Thema mal ein paar gängige Abkürzungen für uns einzuordnen und würden dich bitten, ein paar Abkürzungen, denen man immer mal wieder begegnet, wenn man über Nachhaltigkeitsberichterstattung spricht, mal für uns zu erläutern, was verbirgt sich eigentlich hinter den Abkürzungen.
Wir würden es so machen, dass wir dir einfach die Abkürzung zuwerfen, so wie sie da steht, in Englisch oder Deutsch. Und du würdest einfach kurz erklären, um was geht das, wie kann man das einordnen und was haben wir darunter zu verstehen. Ich würde vielleicht einfach mal anfangen und würde dir zuwerfen ESG.
ESG oder auf Deutsch ESG steht für Environmental Social Governance, auf Deutsch Umwelt, Soziales und verantwortungsvolle Unternehmensführung. Anhand der unterschiedlichen Kriterien aus diesen drei Bereichen kann die Nachhaltigkeit zum Beispiel eines Unternehmens bewertet werden.
Ja, danke. Nächstes Stichwort CSRD.
CSRD steht für die Corporate Sustainability Reporting Directive, eine Überarbeitung einer bestehenden Richtlinie. Die Richtlinie zur nicht finanziellen Berichterstattung von Unternehmen wird hier weiterentwickelt oder weiter erarbeitet hin zu einer Richtlinie über Nachhaltigkeitsberichterstattung. Gegenstand der CSRD ist es, die Offenlegung von Nachhaltigkeitsinformationen von Unternehmen zu verbessern und zu standardisieren. Somit soll sichergestellt werden, dass Banken, Investoren und die breite Öffentlichkeit vergleichbare, relevante und zuverlässige Nachhaltigkeitsinformationen erhalten.
Okay, danke schön. Die nächste Abkürzung ist ESRS.
ESRS steht für European Sustainability Reporting Standards. Hierbei handelt es sich um ein europäisches Projekt zur Standardisierung der Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen.
Ja, nächster Begriff lautet EFRAG.
EFRAG steht für European Financial Reporting Advisory Group. Die EFRAG ist also eine Organisation, die die EU-Kommission berät in Fragen zur Rechnungslegung und von dieser mit der Entwicklung von Standards zur Nachhaltigkeitsberichterstattung, den eben angesprochenen ESRS, beauftragt wurde.
Ja, vielen Dank, Thomas. Ich glaube, Andreas, Thomas hat den Eingangstest mit Bravour bestanden und wir haben einen ersten Einblick davon, welche Spieler sich auf dem Gebiet der Nachhaltigkeitsberichterstattung so alles tummeln und tummeln werden.
Ja, was schon deutlich geworden ist, es ist ein internationales Thema. Es ist ein europäisches Thema, aber es ist im Grunde auch ein globales Thema. Und daher kommen auch diese ganzen vielen englischen Abkürzungen, Boards, Gruppen, Organisationen, die sich damit beschäftigen und damit eben auch zu Recht beschäftigen. Wenn man dieses Thema sieht, dann hat man ja den Eindruck, man ist mitten in einer Entwicklung drin. Man hat sehr viele neue Regelungen, neue Standards, die gerade verabschiedet worden sind oder verabschiedet werden, die noch umgesetzt werden müssen. Willst du mit uns mal einen Blick in die Glaskugel werfen und sagen, wo geht diese Reise in diesem Megatrend eigentlich hin? Wo stehen wir in 10 Jahren?
Also in 10 Jahren stehen wir hoffentlich an einer Stelle, wo wir deutlich nachhaltiger wirtschaften als heute. Wir haben eingangs Ursula von der Leyen gehört, die über den European Green Deal berichtet hat. Ziel der EU ist es, Kapitalströme in nachhaltige Investitionen zu lenken, um das übergeordnete Ziel 2050 Klimaneutralität zu erreichen. Und nachhaltige Investments sind erforderlich, um unseren Planeten, Andreas, du hattest es schon angesprochen, gesund zu halten und am Leben zu halten. Und wir sehen es mit Blick auf die Berichterstattung in den Medien fast jeden Tag, wie wir mit unserer Umwelt, unserer Erde umgehen. Wir müssen sehen, dass klimabedingte Schäden anfallen und unser Planet sehr unter unserem Wirtschaften heute leidet. Und ich hoffe, dass wir in 10 Jahren hier schon einen großen Schritt weiter in Richtung Klimaneutralität sind. Dies nicht nur in der EU, sondern in der gesamten Welt.
Und wenn ich den Blick in die Glaskugel mal für einen Moment beibehalte, haben wir gerade gehört, dass die Berichterstattung über Nachhaltigkeitsaspekte kommen wird. Sie ist vergleichsweise neu. Wir kennen über viele Jahrzehnte, wenn nicht sogar über Jahrhunderte, klassische Bilanzierungsregeln und Rechnungslegungsregeln. Alles, was jetzt neu kommt zu nicht finanziellen Aspekten, zu Nachhaltigkeitsaspekten, ist vergleichsweise neu, wird aber gleichwohl mit einer großen Dynamik vorangetrieben, auch politisch vorangetrieben. Wenn wir auch da mal 10 Jahre weiterschauen, wo steht dann die Nachhaltigkeitsberichterstattung im Verhältnis zur Finanzberichterstattung?
In 10 Jahren sind wir zumindest erstmal da, dass wir eine Nachhaltigkeitsberichterstattung haben, im Gegensatz zu heute der rein nicht finanziellen Berichterstattung über nicht finanzielle Aspekte. Und die Nachhaltigkeitsberichterstattung wird zukünftig eben auch finanzielle Aspekte mit berücksichtigen. Und Ziel ist es tatsächlich, hier eine Gleichwertigkeit der Nachhaltigkeitsberichterstattung zur finanziellen Berichterstattung zu schaffen, was auch die Wertigkeit zeigt.
Ja, ich habe den Eindruck, dass die Verknüpfung dieser beiden Themen, eben auch die Notwendigkeit der Berichterstattung über Nachhaltigkeitsstand und Bemühungen, eben daher kommt, dass der Druck von der Finanzierungsseite kommen soll. Also es sollen eben die Unternehmen leichter Zugang zu finanziellen Mitteln und zum Kapitalmarkt haben, die eben weiter sind mit Themen der Nachhaltigkeit. Ist das richtig mein Verständnis?
Andreas, genau, du sprichst es an, das steht dahinter. Das Ziel der EU, eben die Kapitalströme in nachhaltige Investments zu lenken, das wird Banken dazu veranlassen, hier einiges, was die EU erarbeitet hat, auch in ihrer Kreditvergabe beispielsweise zu berücksichtigen, sodass Unternehmen, die nachhaltig wirtschaften und auch entsprechend darüber berichten, transparent darüber berichten, es leichter haben werden, an Kredite, an Fremdkapital zu kommen, es leichter haben werden oder eben auch zu günstigeren Konditionen sich werden finanzieren können.
Ja, das verstehe ich und das halte ich auch für eine absolut gerechtfertigte Zielsetzung. Und trotzdem tue ich mich als zahlengeprägter Mensch immer noch etwas schwer, mir das konkret vorzustellen. Was bedeutet das? Ich kann mir einen Jahresabschluss heute vorstellen und kann es einordnen und weiß, dass der Jahresabschluss ein Bild von der Vermögenslage, der Finanzlage und der Ertragslage eines Unternehmens vermitteln soll. Ich weiß, dass ein Lagebericht auf Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung eingehen soll. Welche Funktion, welche Informationen vermittelt daneben oder zusätzlich die nicht finanzielle Berichterstattung, der Nachhaltigkeitsbericht?
Ja, ein Nachhaltigkeitsbericht soll darüber hinaus auch darauf eingehen, Welche Auswirkungen haben Nachhaltigkeitsrisiken oder Chancen, also auch Klimarisiken oder auch soziale Aspekte oder Aspekte der verantwortungsvollen Unternehmensführung eigentlich auf das Unternehmen selbst, auf das Geschäftsmodell, auf die Geschäftsstrategie eines Unternehmens? Und was sind Maßnahmen des Unternehmens, um sich hier anzupassen, um eben auch langfristig zukunftsfähig zu sein, um überhaupt überleben zu können bei sich ändernden Rahmenbedingungen wie eben dem Klimawandel? Das werden ergänzende Informationen sein, die wir zukünftig dann in den Nachhaltigkeitsberichten lesen können, die heute so in der Form noch gar nicht berichtet werden.
Okay, vielen Dank, das habe ich verstanden. Und wenn man diesen sehr langfristigen Aspekt mit dazu denkt, dann gehört eben auch beides tatsächlich zusammen. Dann kann ich mir die langfristige, die perspektivische Finanzlage und Vermögenslage und Ertragslage eines Unternehmens gar nicht vorstellen, ohne gleichzeitig zu berücksichtigen, wie Nachhaltigkeitsaspekte, wie Umweltbelange, wie soziale Aspekte darauf einwirken. Und das Gleiche gilt für Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung. Wenn ich nicht nur ins nächste Jahr und nur ins übernächste Jahr schaue, sondern über Jahrzehnte und über Generationen schaue, dann passt auch für mich beides zusammen, die finanziellen und die nicht finanziellen, die nachhaltigkeitsbezogenen Aspekte.
Nach meiner Wahrnehmung ist das ganze Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung ja ein Stück weit eingebettet, jedenfalls bei einigen Unternehmen, in die Unternehmenskommunikation. Sie stellen sich eben auch gerne dar als ein Unternehmen, was sich mit diesen Themen beschäftigt und was das nutzbar machen kann für die eigene Strategie. Ich kenne so Diskussionen auch aus der aktuellen Lageberichtsdiskussion, also was muss alles in einen Lagebericht rein. Ich kenne Unternehmen, die nehmen das als notwendiges Übel und machen die Pflichtangaben, wie der eben sein soll. Und es gibt Unternehmen, die machen das sehr proaktiv, nutzen das als als Teil der Unternehmenskommunikation eben auch sehr proaktiv, um dem Markt zu signalisieren, wie man sich sieht und darstellen möchte auch ein Stück weit. Ist das Thema Greenwashing, ich nehme hier mal den etwas negativ geprägten Begriff, ist das heute schon ein Thema auch in dem Bereich?
Ja, also das Thema Greenwashing ist in aller Munde und genau das ist eigentlich auch mit ein Punkt, warum hier die EU ansetzt und insbesondere das Ziel verfolgt, mit der CSRD, also mit der Richtlinie, hier eine transparentere und verlässlichere Berichterstattung der Unternehmen zu Nachhaltigkeitsaspekten zu fördern und zu fordern auch. Das Thema Greenwashing, wir lesen über heute über Finanzinstitute, die dort auch schon erste Sanktionen hinnehmen müssen, wird immer enger verfolgt und es soll letzten Endes natürlich vermieden werden, dass sich Unternehmen heute grüner darstellen, in Anführungsstrichen grüner darstellen, als sie wirklich sind.
Okay, das bedeutet, offensichtlich sieht die Politik hier Handlungsbedarf und das Stichwort CSRD, Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung, ist heute schon mehrfach gefallen. Kannst du uns, Thomas, kurz einen Überblick geben, wo wir da im Moment stehen?
Die CSRD wurde im November 2022 durch das Europäische Parlament und den Europäischen Rat verabschiedet und ist durch die bereits erfolgte Veröffentlichung im EU-Amtsblatt in Kraft getreten. Die europäischen Mitgliedstaaten haben nun 18 Monate Zeit, diese Richtlinie umzusetzen in nationales Recht. Und es bedeutet, dass bis Mitte 2024 hier die Umsetzung auch spätestens erfolgen muss.
Mitte 2024 ein nationales Gesetz. Das klingt erstmal so, als hätten die Unternehmen noch viel Zeit, sich dann mit dem nationalen Gesetz zu beschäftigen, bevor sie es anwenden müssen. Ist das tatsächlich so?
Nein, davon kann ich wirklich nur abraten, sich hier zurückzulehnen und praktisch die Hände in den Schoß zu legen und abzuwarten. Es ist auf der Zeitschiene gefühlt noch etwas länger hin. Aber wenn wir schauen, was es an Informationen und vor allen Dingen an Datenermittlungserhebungsprozessen gibt, die hier erforderlich sind, um dieses Rahmenwerk mit den ganzen Informationen, die hier gefordert werden, am Ende auch erfüllen zu können, also den Nachhaltigkeitsbericht schreiben zu können, ist hier Handlungsbedarf angesagt.
Dann gucken wir doch mal, werfen wir mal einen tieferen Blick in die Richtlinie selbst hinein. Wer ist eigentlich betroffen? Also welche Unternehmen sind eigentlich Adressat der Regelung?
Die CSRD adressiert zunächst einmal die Unternehmen, die auch heute schon die nicht finanzielle Berichterstattung, der nicht finanziellen Berichterstattung unterliegen. Das heißt, das sind große kapitalmarktorientierte Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern. Diese Unternehmen werden die ersten sein, die nach der CSRD einen Nachhaltigkeitsbericht erstatten müssen. 2025 fallen dann die Unternehmen unter die CSRD, die große haftungsbeschränkte Unternehmen sind. Das heißt, die großen Unternehmen sind nach den Kriterien, wie wir sie aus dem HGB kennen, Unternehmen mit einer Bilanzsumme größer 20 Millionen Euro, jährlichen Umsätzen von größer 40 Millionen Euro und Mitarbeitern ab 250.
Das heißt, wir reden über Aktiengesellschaften, GmbHs, GmbH und KKGs in der Praxis.
Richtig, alle großen haftungsbeschränkten Gesellschaften, das sind genau die von dir genannten Rechtsformen.
Das heißt, wir sprechen über einen Kreis von etwa 15.000 Unternehmen in Deutschland, die ab dem Geschäftsjahr 2025 berichtspflichtig sind, richtig?
Das ist richtig, Benno. 2025 werden in Deutschland ca. 15.000 Unternehmen unter diese Berichterstattung verpflichtend fallen. Das ist die unmittelbare Anwendbarkeit hier, wobei wir davon ausgehen, dass noch viel mehr Unternehmen mittelbar in den Anwenderkreis fallen. Das heißt, durch ihre Zulieferer, Lieferanten, Kunden, eben ihre Stakeholder dazu verpflichtet werden, indirekt nach diesen neuen Anforderungen zu berichten.
Und wir müssen ja auch sehen, wenn wir über 250 Mitarbeiter sprechen, dann ist der Begriff großes Unternehmen eben auch relativ. Das heißt, von den 250 Mitarbeitern sitzt erfahrungsgemäß ein kleinerer Teil in der Verwaltung und im Rechnungswesen. Und ein noch kleinerer Teil wird sich in Zukunft unmittelbar mit Fragen rund um Nachhaltigkeitsberichterstattung beschäftigen. Und es drängt sich ja förmlich die Frage auf, welche Ressourcen eigentlich Unternehmen bereitstellen müssen, um diese Pflichten zu erfüllen. Die Frage würde ich ein Stück weit zurückstellen. Da kommen wir, glaube ich, gleich nochmal drauf zurück. Aber ich denke, die Botschaft ist klar. Es betrifft eben auch den klassischen Mittelstand mit 250, 300, 400 Mitarbeitern, mit 40 Millionen, 50 Millionen Umsatz. Das sind mittelständische Unternehmen, die in Zukunft in Bezug auf ihre Berichterstattung, ihre Rechnungslegung doch sehr deutlichen Änderungen unterworfen sind. Und das bereits für das Geschäftsjahr 2025, also nicht erst in sehr, sehr ferner Zukunft.
Ja, und Thomas hat es ja gerade zu Recht gesagt, glaube ich. Es sind eben auch Unternehmen betroffen, die gar nicht unmittelbar Adressat der Richtlinie oder des Gesetzes dann sind, sondern Unternehmen, die mittelbar betroffen sind. Eben beispielsweise, weil ein Unternehmen, was unter die Richtlinie fällt, unter das Gesetz fällt, aber von seinen Lieferanten fordert, dass diese Grenzen eingehalten werden oder dass eine entsprechende Berichterstattung erfordert wird oder dass der Markt das einfach fordert, dass man nur noch wettbewerbsfähig ist, wenn man sagt, hier, ich kümmere mich auch um diese Themen und berichte auch darüber.
2026 fallen zudem kapitalmarktorientierte KMUs in den Anwendungsbereich und 2028 verpflichtet die EU oder möchte die EU auch Unternehmen aus Drittstaaten verpflichten, hier nach den neuen Anforderungen an die Nachhaltigkeitsberichterstattung zu berichten, nämlich Unternehmen, die innerhalb der EU einen Umsatz von mindestens 150 Millionen Euro erwirtschaften.
Jetzt sind wir beim Bericht und denke ich, sollten die nächsten Minuten einmal darüber sprechen, wie dieser Bericht denn auszusehen hat. Vielleicht fangen wir mal damit an, an welcher Stelle denn zu berichten ist. Wir haben jetzt über Nachhaltigkeitsberichterstattung gesprochen. Wie erfolgt und wo erfolgt diese Berichterstattung denn in Zukunft?
Zukünftig werden Unternehmen dazu angehalten sein, diesen Nachhaltigkeitsbericht als einen gesonderten Abschnitt innerhalb ihres Lageberichts oder ihres Konzernlageberichts darzustellen. Bedeutet auch, dass Unternehmen die Möglichkeiten, die sie heute haben, heute gibt es im Grunde drei Möglichkeiten, über die nicht finanziellen Aspekte Bericht zu erstatten. Das ist an einer gesonderten Stelle im Lagebericht oder das integriert in den Lagebericht zu verarbeiten oder aber eben einen eigenständigen, nicht finanziellen Bericht zu erstatten. Von dieser Möglichkeit haben auch sehr viele Unternehmen bisher Gebrauch gemacht. Zukünftig wird es diese Möglichkeit nicht mehr geben. Das heißt, zukünftig ist der Nachhaltigkeitsbericht wirklich in dem Lagebericht verortet. Und das ist auch die einzige Möglichkeit, nach der hier Bericht erstattet werden kann.
Was steht eigentlich drin in der Nachhaltigkeitsberichterstattung? Also was ist Gegenstand der Berichterstattung?
Der Gegenstand der Nachhaltigkeitsberichterstattung orientiert sich ganz stark an dem Dreiklang ESG, also Klima, Umwelt, Soziales und auch die Governance-Aspekte. Im Bereich der Umweltaspekte werden Informationen berichtet werden müssen, die sich um den Klimawandel ranken, die Umweltverschmutzung, Wasserressourcen, Biodiversität und die Kreislaufwirtschaft. Im Bereich der sozialen Aspekte geht es um Themen wie Chancengleichheit, gerechte Entlohnung, also viele Arbeitnehmeraspekte oder soziale Aspekte. Und im Bereich der Governance-Themen stehen Themen auf der Agenda, wie beispielsweise Prävention und Aufdeckung von Korruption und Bestechung, die Verhinderung und Aufdeckung wettbewerbswidrigen Verhaltens. Zu diesen Aspekten werden die Unternehmen berichten müssen, zu Ereignissen berichten müssen, aber auch über Maßnahmen, wie sie diese verhindern wollen.
Ja, ich glaube, das ist nochmal ein ganz wichtiger Aspekt, denn wir hatten es eingangs in den Kontext gestellt, European Green Deal und Klimaziele, CO2-Ziele innerhalb der EU. Ich glaube, es ist nochmal sehr wichtig herauszustellen, dass Nachhaltigkeitsberichterstattung deutlich mehr bedeutet als CO2-Bilanzierung, dass auch andere Umweltbelange neben Klimagasen und Emissionen, dass auch soziale Aspekte, Aspekte der Unternehmensführung eben auch Bestandteil der Nachhaltigkeitsberichterstattung sind. Das Thema ist also sehr breit und bedarf allein schon von daher einer wirklich sorgfältigen Vorbereitung, um für das Jahr 2025, um mal in dem Beispiel von eben zu bleiben, in der Lage zu sein, über die Erreichung dieser Ziele so berichten zu können, dass es nachher auch Bestandteil des Lageberichts werden kann. Jetzt hatten wir die drei Aspekte ESG genannt und du hast ja, Thomas, auch schon Beispiele genannt, worüber noch konkreter zu berichten ist. Wer setzt eigentlich die Standards, an denen sich die Unternehmen später orientieren können, wenn sie ihre Berichte schreiben?
Also die Standards werden von der EFRAG erarbeitet im Auftrag der EU-Kommission. Die EFRAG hat im Jahr 2022 diese Standardentwürfe erarbeitet, die nun bei der Europäischen Kommission liegen. Diese Standards, die EU-Berichtsstandards, konkretisieren also die Inhalte, die Mindestinhalte, die durch die CSRD gefordert werden. Die EFRAG hat insgesamt 12 Berichtsstandards erarbeitet, darunter 2 übergeordnete allgemeine Standards und insgesamt 10 themenspezifische Standards, die sich auf die 3 Themenbereiche Umwelt, Soziales und Governance konzentrieren. Wir erwarten darüber hinaus ein weiteres Set an Berichtsstandards, an sektorspezifischen Berichtsstandards, die dann Gültigkeit haben werden für einzelne Branchen.
Okay, wir haben über das Rahmenwerk gesprochen, das zukünftig durch die Richtlinie und die nationale Umsetzung der Richtlinie einerseits und durch die von dir angesprochenen Standards auf der anderen Seite aufgespannt wird. Wird das Ganze auch geprüft und wenn ja, von wem?
Ja, die Berichte sollen geprüft werden, um auch das Ziel der Verlässlichkeit, vor allen Dingen ja auch der Informationen, die hier berichtet werden, zu erreichen. Die inhaltliche Prüfungspflicht der neuen Nachhaltigkeitsberichte kann durch den Abschlussprüfer erfolgen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist aber auch denkbar, und das sind jetzt Mitgliedstaatenwahlrechte, wo noch nicht ganz klar ist, welches europäische Land die wie in die nationale Gesetzgebung umsetzen wird, können es auch ein anderer Abschlussprüfer sein, also nicht der Abschlussprüfer, der die finanzielle Berichterstattung des Unternehmens prüft, sondern ein anderer Abschlussprüfer. Und darüber hinaus besteht auch die Möglichkeit für die Staaten, unabhängige Erbringer von Bestätigungsleistungen für die Prüfung des Nachhaltigkeitsberichts zuzulassen.
Okay, aber unabhängig davon, wer später prüfen darf, ist jedenfalls festzuhalten, die nachhaltigkeitsbezogenen Aspekte im Lagebericht werden genauso einer Prüfung unterzogen, wie auch alle anderen Aspekte im Lagebericht und wie auch alle anderen Aspekte im Jahresabschluss, mit dem der Lagebericht ja eine Verbindung bildet.
Das ist richtig, mit einer Einschränkung, und das ist eine durchaus wesentliche Einschränkung. Zunächst mit einer anderen Art von Sicherheit, einer anderen Art von Prüfungssicherheit, nämlich mit einer begrenzten Sicherheit. Das ist die gleiche Prüfungsintensität, die wir auch heute schon im Bereich der nicht finanziellen Berichterstattung haben, dass hier die Prüfung mit einer sogenannten begrenzten Sicherheit vorgenommen wird. Das ist vielleicht vergleichbar mit einer prüferischen Durchsicht, wohingegen eben die finanzielle Berichterstattung nach einer hinreichenden Prüfungssicherheit erfolgt. Die Prüfung der nicht finanziellen Berichterstattung soll zukünftig aber ausgeweitet werden. Das heißt, es ist geplant, die Prüfungsintensität zu erhöhen bis hin zu einer hinreichenden Sicherheit. Das wird allerdings noch einige Zeit dauern, bis wir da hinkommen. Frühestens aus meiner Sicht 2028.
Aber ich habe verstanden, wenn wir wieder die Glaskugel von vor einigen Minuten bemühen, dann sehen wir in der Glaskugel in 10 Jahren, werden auch, so verstehe ich dich, Thomas, die nicht finanziellen, die nachhaltigkeitsbezogenen Aspekte in der Unternehmensberichterstattung mit der gleichen Intensität und auch der gleichen Aussagesicherheit geprüft, wie die finanziellen Aspekte, wie die Bilanz, wie die Gewinn- und Verlustrechnung und die sonstigen Bestandteile des Zahlenwerks.
Davon würde ich heute auch ausgehen, dass wir in einer Zeitspanne von 10 Jahren dann auch da sind, dass wir die Nachhaltigkeitsberichte mit einer hinreichenden Prüfungssicherheit prüfen werden. Es bedarf natürlich noch einer Umsetzung, insbesondere einer Entwicklung von entsprechenden Prüfungsstandards.
Ich möchte den Blick nochmal lenken auf heute. Ich habe einerseits verstanden, dass das noch sehr weit weg erscheint, also jedenfalls das, was verpflichtend auf die Unternehmen zukommen wird. Andererseits habe ich verstanden, dass das eben dann doch auch viel Vorbereitung erfordert. Wenn heute der Geschäftsführer eines Unternehmens, was du prüfst, vor dir sitzt, wie gehst du an das Thema ran, wie adressierst du das und wie spannst du so eine Zeitlinie auf?
Wir starten häufig damit, erstmal die rechtliche Betroffenheit durch die CSRD und auch weitergehende Vorschriften wie beispielsweise die EU-Taxonomie auf der Gesellschaftsebene oder auch auf Konzernebene zu betrachten und hier ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass wenn eine rechtliche Betroffenheit gegeben ist, dass hier auch Handlungsbedarf besteht. In einem zweiten Schritt legen wir zusammen mit dem Unternehmen eine Berichtsstrategie fest. Wir überlegen also gemeinsam mit dem Unternehmen, wie kann man eigentlich wie möchte man zukünftig über diese Themen berichten? Das heißt beispielsweise auf Unternehmensebene oder aber auf Konzernebene. In einem weiteren Schritt stellen wir die Frage, was ist wirklich wichtig? Hier ist natürlich Grundlage die Wesentlichkeitsanalyse, die wir dann auch in einem gemeinsamen Projekt mit den Unternehmen als Grundlage für die Nachhaltigkeitsberichterstattung durchführen. Der Wesentlichkeitsanalyse legen wir das Konzept der doppelten Wesentlichkeit zugrunde. Das heißt, wir schauen zum einen, welchen Einfluss haben Umweltaspekte auf das Unternehmen und zum anderen, welche Auswirkungen hat das Unternehmen und seine Geschäftstätigkeit auf Aspekte außerhalb des Unternehmens, nicht finanzielle Aspekte, wie beispielsweise das Klima. Und zum anderen schauen wir aus der Perspektive des Unternehmens nach draußen. Das heißt, welche Auswirkungen hat die Geschäftstätigkeit des Unternehmens auf die Aspekte Umwelt, Soziales und Governance. Das heißt, die Wesentlichkeitsanalyse und diese doppelte Wesentlichkeitsperspektive ist ganz entscheidend, um auch die späteren Berichtsanforderungen bzw. den Umfang der Berichtsanforderungen, über die berichtet werden muss, zu bestimmen. Hier ist insbesondere die Stakeholder-Perspektive entscheidend.
Darf ich da nochmal nachfragen, Thomas, ob ich das richtig verstanden habe? Das heißt, es geht zum einen darum, was macht das Umfeld mit dem Unternehmen? Und zum anderen geht es darum, was macht das Unternehmen mit dem Umfeld? Also Wirkungen in beide Richtungen. Einmal die Ausstrahlung aus dem Unternehmen heraus auf Umwelt, soziale Belange, aber eben auch genau die umgekehrte Richtung, richtig?
Das ist richtig. Zum einen die Inside-Out-Perspektive und zum anderen die Outside-In-Perspektive oder auch die Inside-Out-Perspektive wird auch Impact Materiality genannt. Das heißt, welchen Impact hat die Geschäftstätigkeit, hat das Wirken des Unternehmens auf die Umwelt? Und die Outside-In-Perspektive wird auch als Financial Materiality bezeichnet. Das heißt, welchen Einfluss haben Umweltaspekte oder aber auch beispielsweise die CO2-Besteuerung auf das Unternehmen selbst.
Ja, und ich glaube, dass gerade dieser Inside-Out-Aspekt einer ist, der doch wirklich auch qualitativ neu ist. Denn wir sehen doch heute schon in der Lageberichterstattung, dass die Unternehmen vielfach darüber berichten, wie externe Risiken die Geschäftstätigkeit beeinflussen können. Aber es wird doch vergleichsweise wenig darüber berichtet bislang, wie das Unternehmen und seine Geschäftstätigkeit selber wiederum auf Umweltbelange, auf soziale Belange wirkt. Und das scheint mir doch ein wirklich ganz neuer Aspekt zu sein, der auch vielfach noch erarbeitet werden muss, weil, glaube ich, das Bewusstsein zum Teil noch gar nicht da ist, inwieweit Unternehmenstätigkeit tatsächlich externe Faktoren mittelbar und unmittelbar beeinflussen kann.
Das ist ganz richtig. Dieser Aspekt ist neu. Diese Sichtweise oder Perspektive ist eine neue. Und damit hat die EU, die hat das ja in ihren Berichtsstandards verankert, auch bisher ein Alleinstellungsmerkmal. Das heißt, andere Initiativen auf internationaler Ebene, die sind noch eher bei der Perspektive Auswirkung von außen auf das Unternehmen selbst, betrachten diese, das heißt eigentlich der Blick der Shareholder, wenn man so möchte. Die EU hat hier diese zweite Perspektive mit reingebracht. Über welche Aspekte letzten Endes zu berichten ist, liegt an der Wesentlichkeit und zwar entweder oder. Also es müssen nicht beide Perspektiven erfüllt sein, wollte ich damit sagen, sondern wenn eine der beiden Perspektiven erfüllt ist, ist dieser Aspekt wesentlich und dann muss darüber berichtet werden. Ein Beispiel für die Auswirkungen der Geschäftstätigkeit auf nicht finanzielle Aspekte wären die Treibhausgasemissionen eines Unternehmens.
Wenn man das dann alles erörtert hat, dann geht es in die Frage, wie geht es in die Umsetzung? Also was muss das Unternehmen jetzt noch tun, um auch, wenn es dann soweit ist, fertig zu sein und ready zu sein, um das auch so machen zu können?
Das lässt sich pauschal gar nicht beantworten, weil die Unternehmen unterschiedliche Ausgangsstellungen haben. Es gibt Unternehmen, die hier schon deutlich weiter sind in der Berichterstattung, beispielsweise durch freiwillige Anwendung von Standards wie GRI oder DNK und hier schon freiwillig in der Vergangenheit Nachhaltigkeitsberichte erstellt haben. Diese Unternehmen sind natürlich deutlich im Vorteil, haben schon ein bestehendes Berichtswerk, auf dem sie aufsetzen können, das sie weiterentwickeln können. Andere Unternehmen haben in der Art noch gar nichts gemacht vielleicht. Die haben natürlich noch einen weiten Weg zu gehen. Was wir Unternehmen anbieten, ist eine sogenannte Gap-Analyse. Das heißt, wir betrachten den Status quo, vergleichen den mit den zukünftigen Anforderungen, um hier den Weg aufzuzeigen, wie man eventuelle Lücken oder weitere Anforderungen noch schließen kann.
Hast du schon ein Gefühl dafür, was das bedeutet für die Prozesse und für die Systeme, die im Unternehmen eingesetzt werden? Haben Unternehmen üblicherweise heute schon alle Systeme im Einsatz, die sie auch brauchen, um die Informationen zusammenzutragen und darüber berichten zu können? Oder muss auch weitergedacht werden, welche Systeme brauche ich noch, muss ich noch implementieren, um zum Beispiel für das Jahr 2025 berichtsfähig zu sein?
Ich glaube, da ist für viele Unternehmen noch sehr, sehr viel zu tun, insbesondere bei der Datenerhebung, bei der Ermittlung der Basisdaten, um überhaupt die geforderten Kennzahlen berechnen zu können. Hier sind aus meiner Sicht viele Unternehmen noch am Anfang, weil wir haben es heute auch gehört, es sind neue Aspekte, die in dieser Berichterstattung gefordert werden. Aspekte, Kriterien, Kennzahlen, über die in der Vergangenheit gar nicht berichtet werden musste. Und so wird es bei vielen Unternehmen wahrscheinlich der Fall sein, dass diese auch die Grundlagen und die Basisdaten noch gar nicht erhoben haben und es keine Prozesse bisher gibt in den Unternehmen, die diese Datenermittlung überhaupt ermöglichen. Das heißt, hier müssen Datenermittlungsprozesse aufgebaut werden, Datenerhebungsprozesse aufgebaut werden, um überhaupt in der Lage zu sein, dann entsprechend auch die geforderten KPIs berichten zu können.
Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, Thomas, bleiben wir mal bei dem Beispiel der großen GmbH beispielsweise oder der großen GmbH & Co. KG, die für das Geschäftsjahr 2025 erstmals berichtspflichtig wird, möglicherweise das Jahr 2024 bereits für eine Art Probelauf nutzen möchte, um es einmal getestet zu haben, bevor es dann ein Jahr später live geht. Klingt das für mich jetzt so, 2023 ist eigentlich das Jahr, was dann genutzt werden sollte für konzeptionelle Vorüberlegungen, für Wesentlichkeitsanalysen, für Festlegung von Strategien, für Gap-Analysen. Würdest du das auch so sehen?
Ja, das wäre ein guter Plan aus meiner Sicht, wenn man das mal so macht. Und wenn man 2023 nutzt, um wirklich diese ersten Analysen zu tätigen und idealerweise auch schon damit zu beginnen, Datenerhebungsprozesse aufzubauen, ist man, glaube ich, wenn man in diese Gruppe fällt, das Unternehmen, was du genannt hattest, eine GmbH und Co. KG beispielsweise ist, die bisher noch gar keine Berichterstattung in der Art aufgebaut haben, dann ist man, glaube ich, auf der Zeitschiene auf einem guten Weg.
Ja, prima. Vielen Dank, Thomas, für den Einblick. Andreas, ich glaube, wir haben ein Gefühl dafür bekommen, dass nicht nur der Green Deal ein ehrgeiziges Unterfangen ist, sondern auch die Implementierung der Nachhaltigkeitsberichterstattung in einem doch sehr, sehr überschaubaren Zeitraum für die Unternehmen eine große Herausforderung ist.
Ja, ich habe verstanden, das Jahr 2023 ist ein ganz wichtiges Jahr schon für die Vorbereitung und beginnende Umsetzung und das Jahr 2023 läuft. Also insofern besteht akuter Handlungsdruck eigentlich für die Unternehmen schon.
Ja, Thomas, das klingt so, als würde dir nicht langweilig werden im neuen Jahr und wir dürfen uns ganz herzlich bei dir bedanken für die wirklich tiefen Einblicke in die Nachhaltigkeitsberichterstattung und in das, was auf die Unternehmen und damit auf viele unserer Mandanten in den nächsten Monaten und wenigen Jahren zukommen wird.
Sehr gerne und auch ich bedanke mich für die tollen Fragen, die ihr mir gestellt habt.
Es war uns ein großes Vergnügen. Herzlichen Dank, lieber Thomas. Wir haben einen Kurztipp des Monats.
Der Praxistipp des Monats.
Bis zum 31. Dezember 2024 haben Arbeitgeber die Möglichkeit, ihre Beschäftigten durch Zahlung einer Inflationsausgleichsprämie von bis zu 3.000 Euro zu unterstützen. Hierbei handelt es sich um einen steuerlichen Freibetrag, der in einer Summe oder auch in mehreren Teilbeträgen ausgezahlt werden kann. Zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn. Zur Steuerfreiheit sollte der Arbeitgeber bei Zahlung der Prämie deutlich machen, dass diese im Zusammenhang mit der Preissteigerung steht, zum Beispiel durch einen entsprechenden Hinweis auf der Lohnabrechnung.
Das war der Praxistipp des Monats.
Ja, Andreas, wir sind schon wieder am Ende unserer heutigen Podcast-Folge. Wie geht's weiter?
Wir werden uns das nächste Mal beschäftigen mit dem Thema ewiger Streit um die Verrechnungspreise. Das ist irgendwie ein Thema, was dir nahesteht, oder?
Absolut, ja. Und da freue ich mich ganz besonders drauf. Und zwar nicht deswegen, weil ich mich so gerne streite, sondern weil wir, glaube ich, wirklich ein paar ganz gute Hinweise geben können, wie man Streit auch vermeidet und Risiken reduziert. Also ein weiteres sehr spannendes Thema im kommenden Monat.
Ich freue mich sehr darauf.
Dann bleibt uns nur noch, Andreas, uns bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu bedanken fürs Zuhören. Sie herzlich einzuladen, beim nächsten Mal wieder mit dabei zu sein und in der Zwischenzeit uns gerne Ihre Anmerkungen, Ihre Anregungen zukommen zu lassen. Wenn es Themen gibt, die Sie gerne in einer der nächsten Podcast-Folgen hören möchten, lassen Sie es uns gerne wissen. Und wenn Sie weitere Informationen zum Thema der heutigen Folge nachlesen möchten, finden Sie ergänzende Informationen in den Shownotes zur heutigen Folge. Ansonsten wünschen wir Ihnen für das junge Jahr alles Gute, viel Erfolg und Gesundheit und freuen uns, Sie beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Auf Wiederhören.
Das war Taxiert, der DHPG-Podcast für Steuern und Recht. Verpassen Sie keine neue Episode. Einfach unseren Podcast abonnieren und Praxistipps zu Steuern und Recht erhalten.